Ja, guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Marc und ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen von mir, die ich erlebt habe Anfang dieser Woche. Und zwar war das Ganze am Montag. Ich hatte am Montag frei, ich hatte Samstag auf Sonntag gearbeitet und Montag habe ich dann noch so ein paar Unterlagen in die Notfallpraxis gebracht zur Abrechnung und bin dann wieder nach Hause gefahren, war so 9:45 wieder zu Hause und habe auf mein Handy geguckt und habe gesehen, da ist eine WhatsApp von unserem Versicherungsmakler und da stand drin: Hallo Herr Berton, ich hatte mir eingetragen, dass wir um 9.30 Uhr einen Termin haben und ich wollte mal nachfragen, wie es Ihnen so geht und hoffe, es ist alles in Ordnung, es ist nichts passiert. Wenn Sie mich erreichen wollen, können Sie mich erreichen, ich bin noch da. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, in dem Moment ging es mir so: Oh Mist, das habe ich total vergessen. Also so wirklich gar nicht mehr dran gedacht. Wollte an dem Tag eigentlich anfangen, Predigt zu schreiben. Gut, der Tag hat sich dann anders umgestaltet. Ich hatte mit ihm diesen Termin. Den hatten wir die Woche vorher ausgemacht. Und ich hätte den wahrscheinlich auch gar nicht vergessen, wenn ich das so machen würde wie meine Frau, die da sehr routiniert drin ist, wenn sie einen Termin ausmacht, den gleich in den Kalender einzutragen. Hatte ich nicht gemacht, Termin vergessen. Mir geht es leider öfter so, dass ich mal Dinge vergesse. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, zum Beispiel beim Einkaufen. Ich gehe noch mal schnell los, um 3, 4 Dinge zu kaufen und komme dann wieder nach Hause und habe 2 von diesen 3 Dingen und 3 andere. Aber eine Sache, die irgendwie ganz wichtig war, die ich kaufen sollte, habe ich nicht dabei. Oder generell, wenn ich über Vergessen nachdenke, so in dieser Woche, habe ich mich da zurückerinnert an die Schulzeit, was ich alles gelernt habe. Zum Beispiel die Mitternachtsformel. Weiß nicht, ob das für euch noch so ein Begriff ist. Mir ist es hängen geblieben, weil die Lehrer immer gesagt haben, wenn wir dich um Mitternacht wecken, dann musst du diese Formel auswendig aufsagen können. Und ich konnte die damals aufsagen und ich glaube, man hätte mich mitten in der Nacht wecken können. Ich hätte die aufsagen können und ich konnte die auch verwenden und das hat mir Spaß gemacht. Und ich muss zugeben, als ich jetzt die Woche drüber nachgedacht habe, ich wusste keinen Buchstaben, keine Ziffer, kein Zeichen mehr von dieser Formel und schon gar nicht, für was man sie verwendet. Vergessen gehört ja irgendwie so zum Menschsein dazu. Irgendwie neigen wir dazu, Dinge zu vergessen. Vor allem Dinge, die so außerhalb unserer Routinen sind, außerhalb unseres Alltags. Ja, wenn ich jeden Tag um 9.30 Uhr mit dem Versicherungstypen Termin hätte, dann würde ich den nicht vergessen. Selbst wenn ich jede Woche am Montag einen Termin mit ihm hätte, würde ich ihn nicht vergessen. So wie ich ja auch meine Arbeit nicht vergesse. Aber wenn das so außerhalb meiner Routine ist, passiert es doch mal ganz schnell. Oder wenn Dinge sehr abstrakt sind, so wie die Mitternachtsformel, wenn die eigentlich mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun hat und so ganz anders ist als die Realität, in der ich mich eigentlich befinde. Und die Lehrer unter euch, die können mir da zustimmen, deshalb versucht man ja Dinge, die man nicht vergessen will, mit irgendwas zu verknüpfen, mit irgendeiner Emotion oder mit irgendeiner Geschichte. Und trotzdem passiert es ja nach 6 Wochen Sommerferien, dass irgendwie ganz viele Informationen wieder gelöscht sind. Menschen neigen dazu, Dinge zu vergessen und Hand aufs Herz, mir, dir, uns geht es doch oft auch so mit Gott und mit den Wahrheiten, die wir glauben. Dass wir in unserem beschäftigten Alltag, dass Gott da schnell mal in Vergessenheit gerät. Und dass es uns schwerfällt, ihm zu begegnen. Weil er uns nicht so präsent ist, weil wir ihn nicht so vor Augen haben, weil er auch einfach irgendwie ein bisschen abstrakt ist und so gar nicht wie wir, sondern so ganz anders. Wie können wir uns also immer wieder an diesen Gott, an unseren Gott erinnern? Wie können wir einen Gott vor Augen haben, den wir eigentlich gar nicht sehen können? Und meine Antwort heute Morgen ist, indem wir Rituale und Symbole nutzen, um Gott zu begegnen. Unsere Predigtreihe, in der wir gerade sind, Gott begegnen, 9 Wege, Gott zu lieben, da sind wir heute beim 3. Weg angekommen. Gott begegnen, beziehungsweise Gott lieben durch Rituale und Symbole. Gott begegnen, beziehungsweise Gott lieben durch Rituale und Symbole. Rituale sind Verhaltensweisen, die wir immer wieder gleich tun, die wir wiederholen, die eine Regelmäßigkeit haben. Und eine Stelle in der Bibel, in der wir sehr schön sehen können, wie lebendige Rituale Begegnung mit Gott schaffen und unseren Glauben stärken, die wollen wir jetzt gemeinsam anschauen. Und zwar ist es die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Ich denke, es ist eine Geschichte, die viele von euch kennen. Und ich möchte euch kurz die Situation schildern, bevor wir in unsere Textstelle reingehen. Und zwar haben wir Daniel, einen jungen Israeliten, hat zur Zeit des Alten Testaments gelebt und zwar war er Teil auch des Königshauses, also ein gebildeter junger Mann und hat in der Zeit gelebt, wo die Babylonier Israel erobert haben und die Elite, die Oberschicht des Landes weggeführt haben ins Exil nach Babylon, um dort am Königshof dann zu dienen. Und da wurde Daniel eben mitgenommen und das war ein sehr von Gott gesegneter Mann mit viel Weisheit, mit viel Verstand. Und er wurde vom König von Babylon zu einem der drei höchsten Oberaufseher des Landes eingesetzt. Und weil er sich dort so bewährt hat, wurde er noch über die anderen zwei drüber gesetzt. Er war also der zweithöchste Mann in diesem Königreich. Und das hat natürlich so ein bisschen ungute Stimmung unter den anderen Aufsehern und Führern des Landes hervorgerufen. Und die wollten Daniel loswerden. Die haben aber nichts gefunden, mit was sie gegen ihn vorgehen konnten. Haben sich dann aber erinnert, hey, der betet doch noch seinen alten Gott an, den er aus Israel kennt. Und dann haben sie sich gedacht, komm, wir bitten den König, er soll ein Gesetz erlassen, dass jeder, der in den nächsten 30 Tagen eine Bitte an jemand anderen als den König von Babylon richtet, dass der in die Löwengrube geworfen wird. Und an dieser Stelle steigen wir ein in diesen wichtigsten Vers der Geschichte, nämlich in Daniel 6, Vers 11, den wollen wir gemeinsam lesen. Und da steht, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach, also im oberen Stockwerk, offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Daniel betete dreimal täglich zu Gott und das machte er jeden Tag. Er betete und lobte und dankte. Das war fester Bestandteil seines Alltags, seiner Tagesroutine, seines Tagesrhythmus. Morgens, mittags, abends. Und das tat er, obwohl wir seine Umstände eigentlich eher als ein bisschen schwierig bezeichnen könnten. Der lebte als Sklave in einem fremden Land, wo fremde Götter verehrt wurden. Der Mittelpunkt seines religiösen Tempels, seines religiösen Lebens, der Tempel, war ewig weit entfernt. Und zusätzlich war er, so wie es uns vielen heute geht, ein sehr, sehr beschäftigter Mann. Der war der zweithöchste Mann in diesem Land. Ich glaube, der hatte mehr als genug zu tun. Aber trotzdem hat er ein Ritual, hat eine Routine entwickelt, um Gott zu begegnen. Und daran hat er festgehalten, egal wie die Umstände waren. Auch als er erfahren hat, dass der König dieses Gesetz erlassen hat, dann hat er nicht aufgehört, zu Gott zu bitten und zu beten, sondern er hat es weitergemacht. Durch diese regelmäßige Gottesbegegnung, durch dieses regelmäßige Ritual war sein Glaube so gestärkt, dass er nicht aufhören musste aus Angst. Obwohl er im Exil war, hatte er Gott eben nicht vergessen. Obwohl er Gründe gehabt haben können zu sagen, hey Gott, hast du uns verlassen? Hast du mein Volk verlassen? Hast du mich verlassen? Aber im Gegenteil, er kannte Gott so gut, dass er nicht nur wusste, sondern dass er absolut überzeugt war, dass es wichtiger ist, Gott zu gehorchen als diesem König. Und dass es Gott derjenige ist, der die Entscheidungen über Daniels Leben trifft und nicht der König. Dass er in Gottes Hand ist und nicht irgendeinem König von Babylon ausgeliefert. Ich denke, die meisten von euch wissen, wie die Geschichte ausging. Daniel wurde in diese Löwengrube geworfen und Gott hat ein Wunder getan, hat den Löwen das Maul verschlossen und hat Daniel gerettet. Wir sehen, wie dieses Ritual Daniels Glauben gestärkt hat und ihn ein absolutes Wunder hat erleben lassen. Und cool an dieser Geschichte ist, dass da nicht nur ein Ritual drin steckt, sondern auch Symbole. Unsere Predigt ist ja nicht nur über Rituale, sondern über Rituale und Symbole. Und wir sehen hier symbolische Handlungen bei seinen Ritualen. Wir haben gelesen, dass Daniel am offenen Fenster auf den Knien Richtung Jerusalem, Richtung Tempel gebetet hat. Und sowohl diese Gebetshaltung auf den Knien als auch diese Ausrichtung zum Tempel hin sind ja symbolische Handlungen, wo er seine demütige Haltung ausdrückt auf den Knien, wo er seine Ausrichtung hin zu Gott ausdrückt. Diese symbolischen Handlungen verstärken seine Gottesbegegnungen dadurch, dass sie die innere und die äußere Haltung in Gleichklang bringen. Sein Körper bestärkt nochmal das, was sein Inneres fühlt. Und so wie in diesem Vers hängen oft Rituale und Symbole ganz eng zusammen. Ja, wir sehen das zum Beispiel auch beim Abendmahl, das wir nachher gemeinsam feiern werden. Wenn ihr noch nicht darauf vorbereitet seid, kleiner Hinweis, holt euch Brot, holt euch Wein und wir wollen nachher gemeinsam das Abendmahl feiern. Und da haben wir diese Symbolik auch drin, in diesem Ritual des gemeinsamen Abendmahlfeierns, dass wir Brot nehmen als Symbol für Jesu Leib und dass wir Wein nehmen als Symbol für Jesu Blut, die er hingegeben hat als Opfer am Kreuz für deine und für meine Schuld, dass uns vergeben wurde. Das Kreuz selbst ist ja das Symbol schlechthin in unserem christlichen Glauben. Dieses absolut furchtbare Folter- und Mordinstrument ist zum Symbol geworden für Hoffnung, für Leben. Wir tragen ein Mordinstrument um unseren Hals, und weil wir glauben, dass es lebendige Hoffnung symbolisiert. Vielleicht fragst du dich jetzt auch gerade, Moment mal, warum redest du denn über Rituale und Symbole? Vielleicht stellen sich so ein bisschen die Nackenhaare gerade bei dir auf und du denkst dir, ja, wieso Rituale? Christsein ist doch Beziehung, keine Religion. Christsein ist doch lebendiger Glaube, nicht irgendwelche toten Rituale und Wiederholungen von irgendwelchen vorgegebenen Dingen aus dem Alten Testament. Vielleicht hast du ähnlich so wie ich einen eher freikirchlichen Hintergrund, wo Rituale nicht so im Vordergrund stehen und Liturgien. Vielleicht geht es dir so, dass es erstmal ein bisschen befremdlich oder ein unbekannter Zugangsweg ist, um Gott zu begegnen. Vielleicht hast du sogar Angst, dass Rituale dein Glauben irgendwie die Lebendigkeit nehmen und du in irgendwelchen toten Wiederholungen festhängst. Ich möchte dich an dieser Stelle ganz bewusst ermutigen, dich jetzt trotzdem auf die nächsten Minuten noch einzulassen. Auch wenn Rituale und Symbole bisher vielleicht nicht dein Zugangsweg waren, sie zu deinem Zugangsweg werden zu lassen, um Gott zu begegnen. Rituale selbst sind ja nichts Schlechtes, sondern sie können was extrem Bereicherndes sein. Ich bin überzeugt, dass Gott Rituale und Symbole auch in deinem Leben benutzen will, um dir tiefer und inniger zu begegnen, als du es bisher erlebt hast. Wenn wir in die Geschichte schauen, dann gehören Rituale und Symbole zum jüdischen und zum christlichen Glauben seit Jahrtausenden dazu. Der jüdische Glaube war geprägt von rituellen Handlungen. Gott hat es teilweise minutiös vorgegeben, wie gottesdienstliche Liturgien aussehen sollen und ähnliches. Und auch die ersten Christen, die ja Juden waren, die haben diese Strukturen nicht gleich über Bord geworfen und alles von neuem gemacht, sondern die haben in diesen bewährten Strukturen angefangen, ihren neuen Glauben an Jesus Christus zu leben. Wir lesen zum Beispiel in der Apostelgeschichte, dass Petrus und Johannes zu den bekannten Zeiten oder damals üblichen Zeiten zur dritten, sechsten und neunten Stunde, was bei uns so 9, 12 und 15 Uhr entsprechen würde, dass sie da regelmäßig zum Beten in die Synagoge gegangen sind. Jesus selbst hat ja die Rituale nicht abgeschafft. Wir lesen in Lukas 4, dass er selbst gewohnheitsmäßig immer am Sabbat in die Synagoge gegangen ist. Und auch wenn wir dann weitergehen von den ersten Kirchenvätern in den ersten Jahrhunderten nach Christus, ist uns immer wieder überliefert, dass sie den Gläubigen, dass sie ermutigt haben, feste Gebetszeiten dreimal am Tag zu haben, morgens, mittags und abends Zeit zu nehmen, rauszugehen aus ihrem Alltagstrott und sich zu vergegenwärtigen, dass der Morgen, der Mittag und der Abend Gott gehören, dass er gegenwärtig ist, dass er diesen Tag mit ihnen durchgeht und an ihrer Seite ist. Über Jahrhunderte und Jahrtausende waren Rituale ein fester Bestandteil, sowohl im gottesdienstlichen, liturgischen Feiern als auch im persönlichen Glaubensleben eigentlich aller Christen, aller großen Kirchen. Und ich glaube, deshalb ist es was, was wir vielleicht auch wieder neu entdecken können, was total wertvoll ist, um Gott neu zu begegnen. Ganz wichtig ist mir an dieser Stelle zu sagen, dass es nicht darum geht, wenn wir von Ritualen sprechen, dass uns irgendwelche Wiederholungen von irgendwelchen Dingen bei Gott besser stellen oder besser machen oder irgendwelche Punkte bringen oder uns gar retten. Das ist nicht der Punkt. Sie sind nicht dazu da, dass du erlöst wirst, aber sie sind eine Hilfe, um tiefer und inniger zu begegnen. Sie dienen als geistliche Nahrung für deinen Glauben. Sie dienen dazu, deinen Glauben zu stärken und Jesus inniger und tiefer zu lieben. Und dazu können uns Rituale und Symbole wirklich extrem helfen, Gott immer wieder neu zu begegnen. Und sie tun das so auf drei Arten und Weisen. Rituale und Symbole stärken unseren Glauben, indem sie erstens uns regelmäßig an Gott erinnern und an sein Wirken in unserem Leben erinnern. Sie stärken unseren Glauben, indem sie uns helfen, Gott gemeinsam zu erleben. Und sie stärken unseren Glauben, indem sie uns drittens einem unbegreiflichen Gott greifbar machen. Erstens, Rituale und Symbole dienen zur Erinnerung. Die Bibel ist voll mit Ritualen und mit Symbolen. Unser Gott ist ein Gott der Rituale und Symbole und er ordnet die auch an. Wir lesen in 3. Mose 23 eine ganze Liste von Festen, die Gott seinem Volk anordnet, immer wieder regelmäßig zu feiern, um sich zu erinnern. An das, was Gott getan hat und was er noch tut unter seinem Volk. Er fängt damit an, dass er sagt, sie sollen jede Woche den Sabbat halten und sich erinnern, dass Gott die Welt geschaffen hat an 6 Tagen und dass er selbst geruht hat und dass dieser Tag ein Tag der Ruhe sein soll und der Tag der Besinnung und des Ausrichtens wieder neu auf Gott. Er ordnet ihnen an, jedes Jahr das Passafest zu feiern und das Fest der ungesäuerten Brote, wo sie sich erinnern an den wundererfüllten Auszug aus Ägypten, wo Gott das Volk aus der Gefangenschaft befreit hat. Und wo sie sich erinnern sollen an die Wüstenwanderung, wo sie durch die Wüste gezogen sind und Gott sie versorgt hat mit allem, was sie brauchen, wo Essen vom Himmel gefallen sind, wo ihre Kleider nicht verschlissen sind und Wunder über Wunder passiert sind. Und so sollen auch wir uns erinnern, dass Gott uns aus Gefangenschaft rausgeholt hat. Deshalb feiern wir, dass Jesus uns aus der Gefangenschaft des Todes und der Sünde befreit hat. In 3. Mose 23 sagt Gott weiter, sie sollen das Wochenfest feiern, das Laubhüttenfest feiern, als Erinnerung an die Weizenernte, an die Weinernte. Also immer am Ende dieser Zeiten diese Feste zu feiern, die teilweise eine Woche gingen, um zu erinnern, dass Gott versorgt, dass Gott Feldfrüchte wachsen lässt. Und für die damals, die Nomaden und Landwirte und Viehhirten waren, war das noch viel präsenter, als es uns heute ist. Der Simon hat es vorhin angesprochen, heute ist Erntedank und wir feiern heute genau das, was die Israeliten damals von Gott aufgetragen haben. Und die haben eine Woche lang gefeiert, ein richtiges Fest. Und für uns ist vielleicht manchmal Erntedank so ein Sonntag, der ganz nett ist in dem Jahr. Ich möchte dich ermutigen, heute zu feiern, dass Gott dich versorgt und dass er dein Leben erhält, dass er dich mit wunderbarem Essen, wie der Simon es gesagt hat, versorgt. Und sie sollten noch andere Feste feiern, den Neujahrstag, wo sie sich erinnern, dass Gott die Welt geschaffen hat. Oder den Versöhnungstag, dass Gott ihre Sünden vergeben hat. Jedes Jahr haben sie das gefeiert, um sich zu erinnern. Diese Feste bzw. Feiern dienen dazu, sich zu erinnern. Ist es nicht genial, dass Gott hier seinem Volk den Auftrag gibt, regelmäßig zu feiern? Damit sie an seine Liebe, an seine Güte, an seine Größe, an seine Macht, an seine Versorgung erinnert werden. Offensichtlich liebt es Gott, wenn wir zu seiner Ehre Feste feiern. Und deshalb feiern wir auch Gottesdienst. Wir feiern Abendmahl, wir feiern Ostern, wir feiern Weihnachten. Das sind Feste. Und ich glaube, das vergessen wir manchmal. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, ganz bewusst diese Feste des Kirchenjahres zu feiern, diese Rituale wieder aufleben zu lassen. Früher haben die Christen Ostern teilweise 40 Tage lang gefeiert. Heute feiern wir es noch 4 bis 5 Tage, wenn wir von Gründonnerstag bis Ostermontag gehen. Aber nutzt doch das nächste Mal an Ostern diese freie Zeit, um wirklich zu feiern, dass Jesus Christus für dich gestorben und auferstanden ist. Entwickle Rituale mit deiner Familie, die du immer wieder wiederholen kannst, um dir das bewusst zu machen. Oder jetzt kommt erstmal Weihnachten, feiere Weihnachten, nimm die Adventszeit, die auch eine Fastenzeit ist, und faste mal, mach dir jeden Tag bewusst, dass es auf Weihnachten zugeht, dass Jesus als Mensch auf die Erde kam, dass Gott Mensch wurde für dich, dass er sich erniedrigt hat für dich, und erinnert dich an die Wahrheiten, die in Weihnachten drinstecken und an was wir uns da eigentlich erinnern. Also Rituale helfen uns, uns zu erinnern an Gott, an seine Taten und an seine Versprechungen. Und Rituale gehen noch darüber hinaus. Diese Feierrituale führen uns nicht nur dahin, dass wir uns erinnern, sondern sie schaffen ein gemeinsames Erleben, dass wir Gott gemeinsam erleben können. Damals das Volk Israel und heute wir als Kirchenfamilie, wir kommen zusammen, um Gott gemeinsam zu erleben. Und regelmäßige Rituale wie gemeinsames Singen im Gottesdienst oder in der Hausgruppe, wie gemeinsames Beten, zum Beispiel des Vaterunsers oder des Glaubensbekenntnisses oder auch das gemeinsame Abendmahl zu feiern, sind solche Strukturen, die uns Möglichkeiten schaffen, Gott wirklich gemeinsam zu begegnen. Sie schaffen eine Atmosphäre, ohne die dieses Erleben vielleicht gar nicht so möglich wäre. Wenn ich mir vorstelle, einfach, wir würden alle durcheinander singen oder wir würden alle durcheinander beten, dann wäre dieses gemeinsame Erleben nicht möglich. Dann wäre so mehr Chaos vorherrschend. Und genauso ist es auch anders, wenn ich gemeinsam vor Ort mit vielen gleichzeitig das Abendmahl nehme. Das berührt mich nochmal anders, als wenn ich zu Hause mit meiner Frau zusammen Abendmahl feiere. Rituale helfen uns, Gott gemeinsam zu erleben. Als Christ bist du dazu geschaffen und dazu berufen, Gott nicht nur alleine, aber auch mit anderen gemeinsam Gott zu begegnen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, sei mit dabei bei unseren Präsenzgottesdiensten, feiere mit deinen Geschwistern zusammen. Rituale und Symbole helfen uns, gemeinsam zu feiern. Und drittens, Rituale und Symbole machen uns unseren unbegreiflichen Gott greifbar. Gertrud Müller-Nelson, amerikanische Autorin, hat dazu Folgendes geschrieben. Durch Rituale und Zeremonien machen wir Menschen aus dem Chaos eine Ordnung. Wir schaffen einen Fixpunkt, einen heiligen Raum, um uns im endlosen Raum orientieren zu können. Der Zeitlosigkeit setzen wir rhythmische Wiederholung entgegen, das Wiederkehrende fest. Was uns zu groß und zu formlos ist, zerlegen wir in kleine, handhabbare Stücke. Wir tun dies, um sicherzugehen, dass wir Bezug zum Mysterium bekommen, um mit dem Transzendenten zu kommunizieren, um mit Gott zu kommunizieren. Und es klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abgespaced, aber was sie eigentlich sagen möchte, ist, Gott ist so viel anders als wir, dass es manchmal uns schwerfällt, ihm in unserem Leben, in unseren Strukturen zu begegnen. Weil er so anders ist, weil er über unserer Zeit steht, weil er unsichtbar ist, weil er allgegenwärtig ist. Und da helfen uns Rituale und schaffen Orte, schaffen Zeiten, schaffen Räume und Strukturen, um diesem so ganz anderen Gott zu begegnen. Rituale können uns dabei helfen, unseren unbegreiflichen Gott ein Stück weit greifbar zu machen, indem sie uns Bezugspunkte schaffen zwischen Gott und unserem Leben hier. Rituale ermöglichen uns eben durch wiederholte Zeiten, durch wiederholte Orte, durch wiederholte Handlungen, durch wiederholte Empfindungen, Gott mit unseren menschlichen Sinnen zu erfahren, so wie wir es letzte Woche gehört haben. Gott begegnen durch Rituale und Symbole. Wir haben schon ein paar Ideen gehört, wie das aussehen kann. Ich möchte euch noch ein paar mit an die Hand geben, wie du das umsetzen kannst. Und ich möchte dich ermutigen, dir vielleicht eine Sache davon auszusuchen, in der kommenden Woche oder in den kommenden Wochen auszuprobieren, um Gott auf diese Art und Weise neu zu begegnen. Vielleicht hast du schon Rituale in deinem Leben, die sich bewährt haben. Dann führ die weiter und nimm vielleicht was Neues mit dazu. Vielleicht sind manche Rituale in deinem Leben ein bisschen verschütt gegangen. Dann grab die entweder wieder aus oder probier was anderes aus, was vielleicht besser für dich passt im Moment. aber geh ruhig mal neue Wege. Ich habe noch einen ganz kurzen Auszug jetzt für euch, ein paar Ideen. Ich werde euch noch mehr über die Hausgruppen zukommen lassen, wo ihr auch drüber sprechen könnt. Es gibt so viele Rituale und Symbole, die wir verwenden können, um Gott zu begegnen. Und ein paar wenige möchte ich euch einfach mitgeben. Das erste ist Tageszeitengebet. Das ist eigentlich das, was wir bei Daniel gelesen haben. Sich bestimmte Zeiten jeden Tag zu nehmen für Gott und Gottes Begegnung. Morgens, mittags, abends optimalerweise. Das hat eine jahrhundertelange Tradition. Und Möglichkeiten dafür können sein, zum Beispiel, ich habe die letzten Woche eine App ausprobiert, haben wir auch, glaube ich, im Gottesdienst schon mal erwähnt, XCRS von Exercise im Englischen. Und da kannst du verschiedene Glaubensübungen auswählen. Ich habe da jetzt mal die Exerzitien probiert und da wirst du dreimal am Tag, erinnert dich dein Handy, dir doch mal Zeit zu nehmen, in Flugmodus zu schalten. Und du kannst dann auswählen, habe ich jetzt 5 Minuten, 12 Minuten, 20 Minuten, die ich mir nehmen will für diese Zeit. Und dann vergegenwärtigst du dir erstmal, Gott ist hier. Und dann kommen Fragen, wie sieht dein Tag aus? Morgens natürlich anders als mittags und abends. Und jeden Tag kommen dieselben Fragen und du wirst immer wieder erinnert, darüber nachzudenken, wie Gott in deinem Leben präsent ist, wie er wirkt, wo du erinnert wirst zu beten für bestimmte Personen. Ich fand es total bereichernd, auch weil ich das anpassen kann, ganz individuell, wie es einfach gerade in meinem Tag aussieht. Eine andere ähnliche Möglichkeit, aber auf analoge Art und Weise, ist das Buch Deus Adest für Tageszeitengebete. Da ist eine ganze Woche immer für Morgen- und Abendgebet drin, aber auch zu bestimmten Tagen wie Ostern, Weihnachten, Fastenzeit, Zeit des Trauerns sind solche Tagesgebete drin. Sprich, das sind Strukturen für eine, sagen wir mal, Begegnungszeit, wo du auch einfach dir mal eine Kerze anzündest am Anfang, symbolisch, und dann verschiedene Lieder, die du mitsingen kannst, Textstellen, Impulse, vorgegebene Gebete auch. Das finde ich war für mich eine coole Erfahrung. Ich habe das jetzt auch die letzte Woche gemacht, und so mit freikirchlichen Hintergrund ist ja manchmal, wir beten ja frei. Und wir beten nicht vorgegebene Gebete, vielleicht außer dem Vater unser und dem Glaubensbekenntnis. Und für mich war das aber eine total wertvolle Erfahrung, weil sowohl, glaube ich, wenn du jung im Glauben bist, als auch wenn du lange schon dabei bist, kann das sehr hilfreich sein, weil es dir Struktur gibt, wenn du vielleicht noch nicht so genau weißt, was du beten sollst. Aber auch wenn du vielleicht schon lange dabei bist, und mir ging es so die letzten Wochen und Monate, dass Gebet irgendwie zäh und schwer gefallen ist, weil es mir die Worte gefehlt haben, weil es doch irgendwie immer so ein bisschen dasselbe war. Und da war es gut, einfach mal die Worte von anderen Christen, von Geschwistern zu beten und zu sehen, wie beten die denn, und neue Inspirationen und neue Impulse zu bekommen. Vielleicht hilft es dir einfach immer, wenn du eine Kirchenglocke hörst, kurz innezuhalten, zu beten und Danke zu sagen und so dir zu vergegenwärtigen, dass Gott da ist. Eine andere Möglichkeit ist es, die auch lange christliche Tradition hat, ist es, Psalmen zu beten. Morgens und abends zum Beispiel, jeden Morgen Psalm 63 und jeden Abend Psalm 141. Das haben gerade die frühen Christen, das war wie vorgeschrieben fast, diese Psalmen auswendig zu kennen. Vielleicht ist das was du beginnen kannst. Vielleicht sagst du dann, ja, aber nach einer Woche, dann kenne ich ja die Psalmen, da steckt ja nichts mehr Neues für mich drin. Da möchte ich sagen, das glaube ich nicht. Ich möchte euch da ein Zitat mitgeben von Spurgeon, der hat gesagt, "Nobody ever outgrows scripture. The book widens and deepens with our years." Also zu Deutsch, niemand wächst aus der Bibel heraus. Niemand wird zu groß für die Bibel, sondern die Bibel weitet sich und öffnet sich, je älter wir werden. Und so ist es, glaube ich, auch wenn du jeden Tag denselben Psalm betest. Gott wird dir immer wieder neue Dinge offenbaren und er wird ihn weiter und tiefer machen in deinem Herzen. Vielleicht ist es eine ganz kleine Kleinigkeit, einfach das Symbol schlechthin, das Kreuz zu nehmen und um deinen Hals zu hängen. Wir hatten jetzt die letzten zwei Tage Leiterteam-Wochenende und saßen gestern am Tisch und die Silke saß mir gegenüber und die hatte eine Kette mit einem kleinen Kreuz. Und ich finde es so cool, dass wir uns dieses Symbol einfach um den Hals hängen können und immer, wenn wir es berühren oder wenn es unsere Haut berührt, uns zu erinnern, was Jesus Christus für uns getan hat. Rituale und Symbole helfen uns, uns das immer wieder zu vergegenwärtigen und uns immer wieder zu verinnerlichen. Deshalb möchte ich dich ermutigen, such dir so ein Ritual, such dir irgendeine symbolische Handlung aus und binde das in deinen Alltag ein und mach das wirklich zu deiner Routine, um Gott zu begegnen. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns begegnen will und der uns so viele Möglichkeiten geschaffen hat, um dir zu begegnen, obwohl du so ganz anders bist als wir. Ich danke dir, dass es Möglichkeiten gibt, dass wir uns immer wieder erinnern können, auch in unserem turbulenten und vollen Alltag, an das, was du getan hast. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst und dass wir das auch wirklich gemeinsam erleben können als Kirchenfamilie, dass wir dich gemeinsam erleben in diesen gemeinsamen Ritualen. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass wir dich lieben dürfen, Herr.